SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Arne Wichern an diesem Donnerstag. Und wir werfen erstmal einen Blick nach Südamerika. Dort hat es in Bolivien einen Putschversuch gegeben, der aber offenbar gescheitert ist. Gepanzerte Fahrzeuge und Soldaten hatten den Platz vor dem Regierungspalast in La Paz eingenommen und die Türen gerammt. Präsident Arce hat anschließend den Anführer der Putschisten, einen General, seines Amtes enthoben und auch die Führung der Streitkräfte ausgetauscht. Die Einzelheiten von Anne Herberg.
Der neue ernannte Armeechef José Wilson Sánchez befahl allen Truppen, die sich mobilisiert hatten, zu ihren Einheiten zurückzukehren. Kurz darauf zogen sich die Truppen und gepanzerten Fahrzeuge tatsächlich zurück. Inzwischen wurde der rebellierende Ex-General festgenommen. Die Frage aber bleibt, was war da los? Klar ist, Bolivien steckte schon zuvor in einer tiefen Krise, wirtschaftlich und politisch. Einmal, weil die Erdgasreserven knapp werden. Eben jener Rohstoff, der das Wirtschaftswachstum des Landes in den letzten 20 Jahren befeuert hatte. Dem Staat gehen die Devisen aus. Im Land ist es kaum noch möglich, US-Dollar zu tauschen. Das sorgt für sozialen Sprengstoff.
Etwas gegen Diskriminierung zu tun, das ist ein Ziel, das wohl jeder unterstützen dürfte. Aus der CDU in Baden-Württemberg kommt nun allerdings massiver Widerstand gegen das geplante Gesetz gegen Diskriminierung durch Behörden. Das CDU-geführte Wirtschaftsministerium befürchtet, dass die Landesverwaltung durch das Gesetz langsamer wird. Außerdem könne es dadurch mehr Bürokratie und zusätzliche Kosten geben. Die CDU-Landtagsfraktion sieht das genauso. Henning Otte.
Der CDU-Wirtschaftsexperte Mack warnte den grünen Koalitionspartner davor, mit dem Kopf durch die Wand zu gehen. In der derzeitigen Wirtschaftskrise müsse man Bürokratie abbauen und nicht zusätzliche schaffen. Und genau das habe sich Ministerpräsident Kretschmann doch eigentlich auf die Fahnen geschrieben. Mack erinnerte die Grünen daran, dass sie bei der Europawahl in Baden-Württemberg nur 13,8% bekommen haben. Somit sei etwas Demut angebracht, sagte der CDU-Politiker dem SWR. Auch der Beamtenbund lehnt das Gesetz rundweg ab. Die öffentliche Verwaltung würde damit unter Generalverdacht gestellt, kritisierte Verbandschef Rosenberger. Nach den bisherigen Plänen der Regierung sollen sich Bürgerinnen und Bürger künftig leichter gegen eine Benachteiligung durch Behörden wehren können. Das Vorhaben war auf Drängen des linken Flügels der Grünen im Koalitionsvertrag gelandet.
Über Stuttgart 21 wird ja ohnehin schon viel diskutiert. Nun geht es auch wieder um den Ausbau der Digitalisierung beim Tiefbahnhofsprojekt. In diesem Streit hat sich Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann an Bundeskanzler Scholz gewendet. Kretschmann fordert in einem Schreiben, das dem SWR vorliegt, von Scholz ein Machtwort an die Bahn zu sprechen. Die Einzelheiten von Frieda Kümmerer.
Die Umsetzung des Projekts Digitaler Knoten Stuttgart droht aktuell zu scheitern, so Winfried Kretschmann in seinem Brief an Bundeskanzler Olaf Scholz. Denn wenn Stuttgart 21 in 2,5 Jahren in Betrieb gehen soll, fehlt noch der wichtigste Bestandteil der Digitalisierung. Erst dadurch können aber in der ganzen Region Kapazitäts- und Leistungssteigerungen im Bahnverkehr ermöglicht werden. Der Bund hat der Bahn dafür bereits über 800 Millionen Euro freigegeben. Doch die Bahn weigert sich bisher, das Projekt final zu beschließen und spricht von offenen Finanzierungsfragen. Im Schreiben fordert Kretschmann den Bundeskanzler auf, bei der Bahn dafür zu sorgen, dass die Gelder wie geplant eingesetzt werden. Kurz vorher hatte auch schon der Schienenbeauftragte der Bundesregierung, Michael Theurer, die Bahn schriftlich aufgefordert, das Projekt nicht weiter zu blockieren. Beide Briefe liegen dem SWR vor.
Vielen Menschen, die rund um den Frankfurter Flughafen leben, geht der Fluglärm an die Substanz. Unter anderem mit einem absoluten Nachtflugverbot von 22 bis 6 Uhr will die kommunale Arbeitsgemeinschaft Zukunft Rhein-Main den Fluglärm in der Region beschränken. Diese und weitere Forderungen hat der Verein gestern bei einer Diskussionsrunde im Bürgerhaus Mainz-Hechtsheim vorgestellt. Tiada Huchtkötter war dabei.
Lärmschutzbereiche müssten erweitert werden. Es brauche eine Obergrenze für den Lärmpegel und das Nachtflugverbot müsse dringlichst eingehalten werden. Und zwar strikt von 22 bis 6 Uhr. Diese zentralen Forderungen gelten in erster Linie zwar der hessischen Landesregierung, kämen aber auch Mainz und der Umgebung zugute. So die Mainzer Umweltdezernentin Steinkrüger, die mit im Vorstand der Arbeitsgemeinschaft sitzt. Des Weiteren solle auch der Bund mit in die Pflicht genommen werden. Dieser müsse vor allem beim aktiven Lärmschutz nachbessern, also direkt am Flugzeug. Vorgestellt wurde auch ein neues Gutachten, welches die Forderung nach einer Reduzierung des Fluglärms unterstreicht.
In Südbaden hat in der Nacht die Erde gebebt. Laut Landeserdbebendienst hat das Epizentrum in Schopfheim im Landkreis Lörrach gelegen. Die Stärke des Bebens soll 4,2 gewesen sein. Die Zahl wurde allerdings automatisch bestimmt. Die tatsächliche Stärke kann abweichen. Das Beben soll in weiten Teilen Baden-Württembergs spürbar und hörbar gewesen sein. Über Schäden ist noch nichts bekannt. 3 Verletzte, das ist die Bilanz einer Auseinandersetzung gestern Abend in der EM-Fanzone auf dem Stuttgarter Schlossplatz. Die Polizei nahm einen Verdächtigen fest. Aus Stuttgart berichtet Thorsten Hansel.
Einsatzkräfte hatten laut Polizei die Auseinandersetzung während des Spiels Tschechien gegen die Türkei bemerkt. Dabei soll auch ein Messer eingesetzt worden sein. Kurz darauf nahmen Einsatzkräfte den 25-Jährigen auf dem Schlossplatz fest. 3 Verletzte wurden in Krankenhäuser gebracht und der Bereich abgesperrt. Kriminaltechniker sicherten Spuren. Weitere Informationen, warum es zu dem Streit kam und was sich genau abspielte, sind bisher nicht bekannt. Die Polizei richtete ein Hinweisportal ein, in dem Zeugen ihre Bilder, Videos und Hinweise hochladen können.
Ja, und jetzt wollen wir natürlich auch auf die Spiele schauen. Bei der Fußball-EM hat Georgien mit 2:0 gegen Portugal gewonnen. Damit stehen sowohl Debütant Georgien als auch der Europameister von 2016 Portugal im Achtelfinale. Felix Gerhardt.
Kwisha Kwaratskhelia vom SSC Neapel brachte Georgien schon in der 2. Minute in Führung. George Mikautadze erhöhte nach der Pause per Foulelfmeter auf 2:0. Für Mikautadze war es schon der 3. Treffer bei dieser EM. Damit ist der Georgier aktuell der Top-Torjäger im Turnier. Im Parallelspiel gewann die Türkei mit 2:1 gegen Tschechien und spielt im Achtelfinale gegen Österreich. Für Tschechien ist die EM beendet. Ein Novum gab es in Gruppe E. Nach dem 1:1 zwischen Rumänien und der Slowakei und dem 0:0 zwischen Belgien und der Ukraine haben alle Teams 4 Punkte. Die Ukraine scheidet nur wegen der schlechtesten Tordifferenz aus.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Sonne und Wolken wechseln sich erstmal ab. Im Tagesverlauf gibt es hier und da Schauer und Gewitter. Die Temperaturen liegen am Nachmittag zwischen 24 Grad auf der Westalb und 32 Grad in Rheinhessen.
SWR aktuell. Euro 2024.
Was macht eine Fußball-Europameisterschaft oder ein anderes großes Turnier aus? Es ist immer auch dieses Kribbeln, das ein ganzes Land erfasst. Die ganze Woche befassen wir uns morgens in einer Serie mit Themen rund um die Fußball-Europameisterschaft. Alle reden über die Spiele, vom möglichen Sommermärchen. Überall ist Fußball großes Thema, egal ob man sich nun auskennt oder nicht. Wir alle, also das große Publikum, sind ein wichtiger Faktor eines solchen Events. Und noch wichtiger ist natürlich der echte Fan. Und diesen Fans haben die beiden Autoren Klaus Zeiringer und Ilya Trojanow ein kleines Denkmal gebaut. Fans heißt ihr gerade erschienenes Buch von den Höhen und Tiefen sportlicher Leidenschaft. Darüber habe ich vor der Sendung mit Ilya Trojanow gesprochen. Wie geht es Ihnen denn gerade in Sachen Leidenschaft? Eher hoch oder eher tief?
Also ich bin eher entspannt, weil ich ja zu diesen wirklichen Fans gehöre, die nicht nur alle 2 oder 4 Jahre sich zusammen mit allen anderen leidenschaftlich vermischen, sondern die ja wirklich diese ständige Anteilnahme an der eigenen Mannschaft auszeichnet. Wie Sie selber gerade gesagt haben, dieses Event ist ja eher ein gesamtgesellschaftliches, bei denen die Nicht-Fans mit den Fans zusammenfinden, ergo ein bisschen so wie Weihnachten in der Kirche.
Okay, so eine Europameisterschaft oder auch eine Weltmeisterschaft ist natürlich aber auch was anderes als ein Ligaspiel, sage ich mal. Bei großen Turnieren gibt es ja immer diese Eventgucker, die sich von der Dynamik dann anstecken lassen. Was unterscheidet diese Gruppe denn von den echten Fans?
Ja, um Ihnen ein lustiges Beispiel zu sagen, der echte Fan zieht bei jedem Heimspiel eine ganz bestimmte Unterhose an, weil sie Glück bringt. Der echte Fan kann nicht schlafen, wenn die Mannschaft gewonnen hat und kann auch nicht schlafen, wenn die Mannschaft hoch verloren hat. Also es ist tatsächlich eingewoben in das Leben dieser Menschen.
Wenn wir nochmal auf den Grundbegriff zu sprechen kommen, Sie schreiben, dass das Fantum, also das Phänomen, wenn wir es mal so nennen, eigentlich nie richtig beschrieben wurde als existenzielle Bedeutung für sehr viele Menschen. Worin besteht denn diese Bedeutung?
Das Wort selber kommt ja von Fanatikus und kein Wunder, auch das Wort fanatisch kommt aus derselben Quelle. Also das eine ist natürlich schon, dass wir Gefühle, starke Gefühle, nicht unbedingt nur positive, zum Ausdruck bringen können, die im Alltag einfach unterdrückt sind und teilweise auch unterdrückt sein müssen für einen ruhigen und zivilisierten Umgang miteinander. Das hat es ja in allen Kulturen gegeben, interessanterweise. Das sind quasi Nischen oder Oasen des Ekstatischen, bei denen man tatsächlich, um ganz derb zu sagen, die Sau rauslassen kann. Und ich glaube, dass der Mensch das braucht. Er braucht auch gewisse Bereiche, wo er nicht kontrolliert oder sie nicht kontrolliert und höflich und so weiter miteinander umgegangen wird.
Und wenn wir den Gedanken jetzt mal auf die Fußball-Europameisterschaft übertragen, wenn Deutschland jetzt sehr viel weiterkommt, vielleicht sogar das Finale erreicht, bedeutet das, dass das das Fantum auch weiter vorantreibt?
Also die Geschichte zeigt, nein. Es ist tatsächlich so, dass wir dürfen ja nicht vergessen, es sind ja nicht nur Fans von FC Bayern. Es sind ja unzählige Menschen, Millionen von Menschen, die ja auch mitfiebern für Teams in der zweiten, in der dritten Liga. Jemand, der auf den Betzeberg geht, der geht weiterhin und mit genau der gleichen Intensität ins Stadion wie vor oder nach der EM. Es gibt kurze Strohfeuer einer Begeisterung, aber es verfliegt. Wir dürfen nicht vergessen, dass das, was den Menschen tatsächlich Woche für Woche antreibt, etwas sehr Tiefsitzendes ist. Und das lässt sich nicht so leicht durch ein wenig Marketing, durch ein wenig Nationalrausch nachhaltig verankern.
Sagt der Autor Ilija Trojanow. Sein neues Buch heißt Fans, von den Höhen und Tiefen sportlicher Leidenschaft.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
In Brüssel beginnt heute der zweitägige EU-Gipfel. Neben der Besetzung der Spitzenjobs geht es auch um weitere Hilfe für die Ukraine. Paul Vorreiter.
Erstmals nach Beginn der EU-Beitrittsverhandlungen reist der ukrainische Präsident Selenskyj zum EU-Gipfel nach Brüssel. Mit Ratspräsident Michel und Kommissionspräsidentin von der Leyen will er ein europäisch-ukrainisches Sicherheitsabkommen abschließen. Die Europäische Union verspricht darin, der Ukraine langfristig mit Waffenlieferungen zu helfen. Auch soll Kiew bei der Ausbildung von Soldaten unterstützt werden. Bei dem Gipfel wollen die Länder auch ihre Prioritäten für die kommende Legislaturperiode besprechen. Dabei soll es unter anderem um bessere Wettbewerbsfähigkeit und Bürokratieabbau gehen. Nach der Einigung unter den großen Parteienfamilien vor wenigen Tagen kann bei diesem Gipfel nun auch das neue EU-Personaltableau von den Ländern beschlossen werden. Christ- und Sozialdemokraten sowie Liberale verständigten sich darauf, Kommissionspräsidentin von der Leyen für eine zweite Amtszeit vorzuschlagen. Neuer Ratspräsident soll der sozialistische, frühere portugiesische Premier Costa werden. Als EU-Außenbeauftragte ist die liberale estnische Regierungschefin Kallas vorgesehen. Zustimmen müssen 20 Staats- und Regierungschefs, die mindestens 65% der EU-Bevölkerung vertreten. Insgesamt werden 21 Länder von Christ- und Sozialdemokraten sowie Liberalen regiert. Offen ist, ob Italiens Premierministerin Meloni von der Leyen unterstützen wird. Die CDU-Politikerin könnte die Unterstützung von Melonis Partei Fratelli d'Italia benötigen, um im Juli im EU-Parlament mit der notwendigen Mehrheit im Amt bestätigt zu werden.
Der Bundestag berät heute erstmals über die Krankenhausreform von Gesundheitsminister Lauterbach. Der SPD-Minister hat seinen Entwurf so formuliert, dass die Länder zustimmen müssen. Das Verfahren im Bundesrat könnte sich aber über den Vermittlungsausschuss verzögern. Aus Berlin, Birte Sönnigsen.
Die Reform hat zwei zentrale Ziele. Zum einen soll sie die Versorgung der Patientinnen und Patienten verbessern. Um das zu erreichen, sollen sich die Kliniken mehr spezialisieren. Vereinfacht gesagt, wird nicht mehr jedes Krankenhaus jede Operation anbieten. Eine Grundversorgung soll aber auch im Notfall schnell zu erreichen sein. Das gilt auch für Menschen auf dem Land. Zum anderen sollen die Kliniken anders finanziert werden. Statt pro Behandlung bezahlt zu werden, sollen sie den größeren Teil des Geldes dafür bekommen, dass sie genug qualifiziertes Personal haben, bestimmte medizinische Geräte oder zum Beispiel eine Notaufnahme bereithalten. Das deutsche Gesundheitssystem gehört zu den teuersten der Welt. Die Qualität ist im internationalen Vergleich aber nicht die beste. Allein die gesetzlichen Krankenkassen werden in diesem Jahr schätzungsweise mehr als 100 Milliarden Euro für die Krankenhäuser ausgeben. Jeder dritte Euro der Versicherten würde damit in die Krankenhausversorgung fließen.
Das neue Staatsbürgerschaftsrecht tritt heute in Kraft. Mit der Reform wird es einfacher, Deutscher oder Deutsche zu werden. Markus Sambale.
Bislang mussten Ausländer 8 Jahre warten, bis sie Deutsche werden konnten. Jetzt ist das schon nach 5 Jahren möglich. Wer sich einbürgern lassen will, muss dabei nachweisen, dass er oder sie gut Deutsch spricht und ausreichend Geld hat, um für sich und die eigene Familie zu sorgen. Voraussetzung ist auch, so steht es im neuen Gesetz, eine gelungene Integration und das Bekenntnis zu Demokratie und Freiheit in Deutschland. Das alles wird in einem Einbürgerungstest geprüft. Wer im Job herausragende Leistungen bringt oder sich ehrenamtlich engagiert, kann ab jetzt sogar schon nach 3 Jahren die deutsche Staatsangehörigkeit bekommen. Neu ist auch, dass grundsätzlich die Mehrstaatigkeit erlaubt wird. Das heißt, wer Deutscher wird, muss die alte Staatsangehörigkeit nicht mehr abgeben. Bislang gibt es den Doppelpass nur für EU-Bürger, Schweizer und in wenigen anderen Fällen. Bundesinnenministerin Faeser von der SPD sieht das neue Gesetz als Bekenntnis zu einem modernen Deutschland, stellt aber auch klar, wer unsere Werte nicht teilt, kann keinen deutschen Pass bekommen. CDU und CSU halten die Neuerungen beim Staatsangehörigkeitsrecht für falsch und wollen das Gesetz nach einem möglichen Regierungswechsel wieder ändern.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Ende Juni sind die Tage am längsten. Im Bundestag ist das ganze Jahr über in Sitzungswochen der Fall. Da wird bis weit nach Mitternacht diskutiert nach dem Motto, Schlaf wird überbewertet. Unsere Korrespondentin Lissy Kaufmann hat Respekt, fragt sich aber, muss das wirklich sein?
Sind Sie eher Typ Lerche oder Typ Eule? Wenn Sie Politiker werden wollen, sollten Sie besser beides sein. Beispiel heute Abend. Tagesordnungspunkt 25 im Bundestag ist für 23.30 Uhr angesetzt. Umsetzung der EU-Richtlinie zur Terrorismusbekämpfung. Gleich nach Tagesordnungspunkt 24, Einführung einer elektronischen Präsenzbeurkundung. Am nächsten Tag kann die Ausschusssitzung schon um 7.30 Uhr auf Sie warten. Das alles ist nicht die Ausnahme, sondern die Regel. Dass in müden Köpfen nicht immer die besten Entscheidungen getroffen werden, wissen wir aus den nächtlichen Corona-Krisensitzungen. Ja, die Zeit ist knapp, die Themen sind vielfältig, die Lage ist dringlich. Und ja, es ist Zeichen der gelebten Demokratie. Aber die Aufmerksamkeit für Spätabendtermine ist gelinde gesagt begrenzt. Schlaf ist alles andere als überbewertet. Und in Zeiten von einer Generation Z, die sehr viel Wert auf Work-Life-Balance legt, sollte sich doch auch die Politik mal fragen. Muss das wirklich so?
Die Meinung von Lissy Kaufmann aus dem Hauptstadtstudio.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.